Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich freue mich, euch einen Teil der Gemeinde wenigstens live zu sehen und ohne Masken, eure Gesichter. Das ist schon ein Unterschied. Seit Wochen und Monaten bewegt uns jetzt schon die globale Pandemie Corona. Wir fühlen uns in unseren Grundrechten beeinträchtigt. Ob zu Recht, zu Unrecht will ich gar nicht diskutieren. Und ob uns das passt oder nicht, oder ob es uns zum Hals raushängt oder im selben stecken bleibt, man will es schier nicht mehr hören und man möchte einfach nur ein normales Leben. Jetzt Urlaub, Strand, Berge, Fußballstadion, Party oder einfach ganz normal arbeiten. Endlich wieder normale Gottesdienste mit Begrüßung, Umarmung und lautem Gesang. Wir können machen, was wir wollen. Covid-19 läuft immer mit. Auf der anderen Seite beschäftigen sich Christen weltweit mit Jesus, mit dem Evangelium, unabhängig von der Corona-Zeit. Auch wir in Wiedenest. Zurzeit haben wir eine Predigtserie über die Ich-Bin-Worte Jesu. Um Jesus besser kennenzulernen, wer ist er? Was will er? Was hat er getan? Was tut er? Auf den ersten Blick scheinen diese Worte mit dem modernen Leben und mit unseren Lebenswelten gar nichts zu tun zu haben im Alltag. Ist das wirklich so? Ist Jesus für unser Leben relevant? Eine Nachricht hat in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Die Kirchen erleben seit Jahren einen Mitgliederschwund und im letzten Jahr sind über 500.000 Mitglieder aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Über eine halbe Million. Die Kirchen scheinen für viele Menschen überhaupt nicht mehr relevant zu sein, von Bedeutung. Sie haben mit den Lebenswelten nichts mehr zu tun. Der Berliner Tagesspiegel hat getitelt: Deutschland nimmt Abschied von Gott. Das passt zu der Analyse des kanadischen Politikwissenschaftlers und Philosophen Charles Taylor. Er ist unter anderem bekannt durch seine Forschungen zur Säkularisation, dem Prozess der Verweltlichung. Und er konstatiert, Menschen glauben immer weniger an Gott oder an das Jenseits. Auch das Zugehörigkeitsgefühl zu größeren Ensembles wie Staat oder Denominationen oder Kirchen löse sich mehr und mehr auf. Die heutige herrschende Lebensauffassung bezeichnet er mit einer abgeschlossenen Diesseitigkeit. Man lebt im Hier und Jetzt. Damit hat er leider recht. Und gerade deshalb, finde ich, ist es so bedeutsam, dass wir uns mit den Worten Jesu beschäftigen und auch mit dem heutigen Wort: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist eins der bekanntesten Worte im Neuen Testament und eins der herausforderndsten. Kurz zum Hintergrund dieses Wortes. Es steht im Johannesevangelium in den sogenannten Abschiedsreden. Dort beschreibt Johannes, wie Jesus seine Jünger vorbereitet auf seinen Abschied von der Erde und also auch von ihnen. Er sagt: Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber ich sage euch, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Johannes 13, 33. Die Jünger sind völlig irritiert über diese Worte Jesu und verstehen gar nichts. Und die Frage von Petrus: Herr, wohin gehst du? Ist nur allzu nachvollziehbar. Und ein anderer Jünger, Thomas, sekundiert ihm und sagt: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Also, weder wir wissen, wohin du gehst, noch wissen wir, wohin wir gehen sollen. Und dann kommt die berühmte Antwort Jesu: Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was heißt das? Schauen wir uns sein Wort näher an. Ich bin der Weg. Jesus sagt nicht, wie viele Religionsstifter, geistlichen Führer, Gurus und Propheten: Ich weise euch den richtigen Weg. Den Weg zum Glück. Ich kann euch den Weg zeigen. Zum Beispiel ist sehr beliebt der achtfältige Pfad des Buddhismus, ein Weg, der zur Zufriedenheit führt, zum Nirvana. Jesus sagt nicht: Ich zeige euch den Weg, sondern: Ich bin der Weg. Warum sagt er das? Gibt es nicht viele Wege zu Gott? Muss nicht jeder seinen eigenen Weg finden? Nun, es gibt Situationen, da gibt es tatsächlich nur einen Weg. Vor Jahren musste ich mal in Frankfurt umsteigen mit dem Zug und ich hatte ganz wenig Zeit und ich hastete zu dem nächsten ICE, von dem ich dachte, er sei der Richtige. Und als ich drin saß im Abteil und sagte: Toll, auf dem Weg nach Hamburg. Nee, sagte eine Frau: Wir sind auf dem Weg nach Basel. Der Zug führt nach Basel. Da konnte ich nicht lange diskutieren, wer hat recht, wer hat nicht recht. Und es gibt auch viele Wege nach Hause. Nein, es gab nur einen Weg. Ich musste raus, meinen Koffer und alles, und den Zug verlassen und in den nächsten Zug, der mich nach Hause brachte. Hier in unserem Text spricht Jesus von dem Weg nach Hause. Einige Verse vorher sagt er, Johannes 14, Vers 2, ich zitiere: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Das ist ein unglaublich schöner und tröstender Gedanke. Nach dem Leben hier nach Hause zu kommen, zum himmlischen Vater, zur himmlischen Heimat. Ich weiß noch, die älteren Geschwister, die sangen mit Inbrunst von der Heimat in der Ewigkeit, von Sarons Auen. Und ich konnte das immer gar nicht verstehen, denn das war so abstrakt und weit weg. Aber der Gedanke, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, oder noch erschreckender, dass vielleicht nach dem Tod wir Rechenschaft geben müssen über unser Leben, der ist nicht tröstlich. Aber was Jesus hier sagt, ist tröstlich. Viele Menschen haben ihre irdische Wohnung verloren durch Kriege, durch schreckliche Auseinandersetzungen und sie sind auf der Flucht und hausen irgendwo in der Fremde. Sie haben keine Heimat. Andere Menschen haben tolle Wohnungen, eine super Einrichtung, aber haben auch kein Zuhause, wo sie gerne hinkommen. Eine kalte Pracht, aber keine Geborgenheit, nicht so, man gerne hinkommt. Friedrich Nietzsche, der Philosoph, der am kritischsten Gott in Frage stellt, beschreibt in seinem bekannten Gedicht Vereinsamt oder Die Krähen schreien oder Heimweh. Das Gedicht hat tatsächlich 6 verschiedene Überschriften. In der letzten Strophe, die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat. Nietzsche beschreibt knallhart und brutal die Situation der Menschen, die keine Heimat haben, keinen Ort, wo sie angenommen und geborgen sind. Er beschreibt die Unbehaustheit des modernen Menschen und den Verlust der Heimat, auch der eigenen. Wie viele Menschen gehen im Laufe ihres Lebens viele Wege, die sie nicht weitergebracht haben, die sie nicht zum Ziel ihrer Sehnsucht gebracht haben? Es gibt ein altes Lied, an das muss ich denken in dem Zusammenhang, ich bin durch die Welt gegangen, von Eleonore Fürstin von Reuß, eine Adlige, die die Welt gesehen hat. Und in der 3. Strophe heißt es über die Menschen, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen, belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wo ist Heimat? Woher komme ich? Wohin soll ich gehen? Was ist mein persönlicher Weg in dieser Welt, wo alle Optionen möglich sind, wo Tausende von Wege und Wegweisern mir den Weg zeigen wollen? Besonders in herausfordernden Lebenssituationen poppen diese Frage wieder auf. Wo ist der Weg? Was jetzt? Mein Weg, den ich bisher gegangen ist, ist abrupt zu Ende. Wenn meine Beziehung zerbricht, wenn ich eine unerwartete Diagnose Krebs bekomme, wenn der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wenn mein Vater oder meine Mutter oder noch schlimmer, mein Kind stirbt, wenn ich arbeitslos geworden bin, wenn ich durch Corona in Existenzängsten bin und nicht weiß, wie ich die nächsten Monate schaffen soll, dann brechen diese Fragen auf, zu Recht. Wo gehe ich eigentlich hin? Wo führt mein Lebensweg mich hin? Jesus sagt, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus spricht von sich als dem Weg, ohne den niemand zum Vater kommt. Und das stimmt. Jesus nennt Gott seinen Vater. Das war für die Juden damals und ist für die Juden heute anstößig. Sie sprechen den Namen Gottes vor Ehrfurcht überhaupt nicht aus. Sie nennen ihn einfach Hashem, der Name. Zu Gott kann man kommen durch das Gebet, das 18-Bitten-Gebet, das täglich gebetet wird von frommen Juden, durch die Psalmen, durch die Gebote, die man hält. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Auch für Muslime ist das äußerst anstößig, von Gott als Vater zu sprechen. Gott auch nur Allah als Vater zu denken, ist eine Lästerung, denn Allah hat keinen Sohn. Jesus spricht von Gott als von seinem Vater, zu dem er hingeht und von dem er kommt. Und deshalb kann er sagen, ich bin der Weg, ich bin der Vater, ich bin Gott. Und das ist einzigartig. Auf die Bitte des Philippus in dem gleichen Kontext, einige Verse später, Herr, zeig uns doch den Vater. Zeig ihn uns. Antwortet Jesus, so lange bin ich bei euch, Philippus, und du kennst mich nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, dann glaub mir doch wenigstens um der Werke willen, um das, dessen willen, was ich tue vor euren Augen. Diese Wunder. Lahme gehen. Blinde sehen. Tote werden auferweckt. Wenn das keine Zeichen sind von Gott. Also, Jesus spricht nicht von einem allgemeinen und abstrakten Gottesbegriff, sondern von einer persönlichen Beziehung zu Gott. Man kann stundenlang diskutieren über die Frage, gibt es nur einen Gott? Sind nicht alle Götter gleich? Der Weg, sagt Jesus, zu diesem persönlichen Gott ist nicht eine Religion, ist nicht eine spezielle Frömmigkeitspraxis, ist nicht eine ethische Anweisung, was du alles tun musst, um dann später Gott zu begegnen. Nein, es ist die Aufforderung, glaubt an mich, ich bin der Weg zum Vater. Das Zweite, ich bin die Wahrheit. Boah. Lass uns ganz offen reden. Gibt es eine exklusive Wahrheit? Spätestens seit der Aufklärung vor 300 Jahren fragt man sich, sind nicht alle Religionen gleich? Glauben nicht alle monotheistischen Religionen wie Judentum, Christentum, Islam an denselben Gott? Es gibt keine Wahrheit, die eine Religion exklusiv für sich beanspruchen kann, hat Lessing in seiner berühmten Ringparabel Nathan der Weise gezeigt, dass jedes Kind in der Schule lesen muss. Und zu Recht. Lessing sagt, es gibt eine Urwahrheit, aber die Religionen sind nur verschiedene Wege zu dieser Wahrheit. So weit, so bekannt, so verbreitet. Aber erstaunlich, was wir jetzt in dieser Corona-Zeit entdecken können. Plötzlich wird die Wahrheitsfrage wieder ganz neu gestellt. Was ist Wahrheit? Man erkennt, es ist nicht alles gleich wahr, was man im Netz findet. Da wuchern abstruse Verschwörungstheorien. Unglaublich. Und die Leute glauben's. Und Fake News. Und angesichts dessen ist es entscheidend wichtig, ja lebensrettend, was ist wahr. Ich habe WhatsApp gekriegt von gutmeinenden Leuten, die gewisse Mittelchen aus China und Heilmittel, die sollte ich mal nehmen. Und man liest, man könnte Desinfektionsmittel schlucken vielleicht. Und also ein Unsinn. Und was ist wahr? Das kann über Leben und Tod entscheiden. Faktencheck wird in den Medien angeboten, wo Die besten Journalisten recherchieren, ob sich's also verhielte. Der Faktenfinder in der ARD seit 2017 zeigt die Suche nach der Wahrheit. Also das ist ein ganz relevantes Thema. Die eine Wahrheit. Und wenn es eine Wahrheit gibt, die lebensrettend ist, dann gilt sie für alle. Der Virus Covid-19 betrifft alle. Die Auswirkungen sind sehr verschieden. Arme, Schwarze, das wird empirisch nachvollziehbar, Länder, in denen kein so gutes Gesundheitssystem ist wie in Deutschland, die haben wahnsinnige Auswirkungen, viel größere Todeszahlen. Aber der Virus betrifft alle und die Wahrheit auch. Was lernen wir noch über die Wahrheit in Corona-Zeiten? Drittens, die Wahrheit ist nicht im Kompromiss zu suchen. Man kann die Wahrheit nicht verhandeln, sondern sie ist oder sie ist nicht. Entweder sind wir hier im Gemeindehaus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde oder das ist alles fake. Diese Kameras, die könnten ja irgend in einem Keller bei mir zu Hause sein. Wer kann das denn nachprüfen? Oder vielleicht auf halbem Weg. Angela Merkel ist deutsche Bundeskanzlerin oder nicht? Also die Wahrheit ist nicht verhandelbar, nicht nur halb. Entweder ist Jesus die Wahrheit oder nicht. Und noch ein letztes kann man lernen in Zeiten von Corona. Die Wahrheit liegt auf der Seite der Fakten und nicht auf den Fake News. Der Faktencheck ergibt, Jesus war eine historische Persönlichkeit. Er hat gelebt. Er ist gestorben. Das sind einfach knallharte Fakten. Sie sind überwältigend. Die Quellen sind solide. Die biblischen Quellen, die neutestamentlichen Quellen. Im Vergleich zu anderen Antiken unglaublich glaubwürdig. Sind das Fake News, wenn einer sowas sagt? Und wisst ihr was? Menschen, die Jesus erlebt haben, die bekennen Folgendes. Ich zitiere mal aus 1. Johannes 1, die ersten Verse. Da schreibt der alte Johannes in seinen Brief. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir mit unseren Augen genau beobachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir auf, das kann jeder nachlesen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Wie ist das mit der Wahrheit? Jesus kommt hier auf eine ganz persönliche Ebene. Es ist nicht eine philosophisch-theoretische Ebene, über die man diskutiert, sondern eine persönliche Wahrheit. Ebene. Ich bin die Wahrheit. Man kann über die exklusive Wahrheit als philosophisches Problem diskutieren. Ich habe auch schon Stunden damit verbracht. Es ist wichtig, es ist gut, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, aber man kann über den Absolutheitsanspruch des Christentums diskutieren und ihn entrüstet wegwerfen. Man kann sich die Köpfe wundschlagen oder gar Kriege führen im Namen der Wahrheit. Das hat Europa alles hinter sich. Der 30-jährige Krieg, das war in Europa verwüstet. Und es ging um Fragen der Wahrheit. Das ist ein Ausdruck von Macht. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und er lädt ein, ihm zu begegnen. Die Wahrheit wird daraus deutlich, ist nämlich immer größer als unsere Erkenntnis der Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Viele Probleme entstehen dadurch, dass Menschen ihre Erkenntnis der Wahrheit als Wahrheit ausgeben. Also, wie ist das mit der Exklusivität des Christentums und der Wahrheit und Jesu? Das Wort "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" rechtfertigt nicht einen Absolutheitsanspruch des Christentums im Sinne eines Überlegenheitsanspruchs über andere Menschen, Völker und Glaubensgemeinschaften. Denn das Christentum ist viel mehr als Wahrheit. Es ist Geschichte mit allen Irrwegen und Abwegen und notvollen und schlimmen Sachen. Aber dieses Wort rechtfertigt das Bekenntnis zur Einzigartigkeit Jesu Christi. Man kann die Wahrheit nur erkennen, wenn man ihr begegnet, wenn man sich auf sie einlässt. Man kann die Wahrheit, die exklusive Wahrheit, nur erkennen, wenn man sich exklusiv auf Jesus einlässt. Wahrheit ist nur in der Begegnung mit dem, der die Wahrheit ist, zu erkennen. Sonst ist es auf einer Ebene, auf der man unendlich und ohne Ergebnis weiter diskutieren kann. Wenn wir nicht überzeugt sind von der Einzigartigkeit und Unvergleichlichkeit Jesu Christi, ihr Lieben, dann können wir einpacken. Dann können wir unsere Gemeinde dicht machen. Dann können wir uns den ganzen Stress, eine Stunde vor Beginn haben wir hier schon alles vorbereitet, ist ja unglaublich faszinierend. 20 Leute sind hier mit Technik und Vorbereitung. Boah, ist das eine Arbeit. Und auf dem Weg hierher gingen andere zum Bäcker. Es wäre doch viel bequemer anders. Aber also, wenn wir nicht überzeugt sind von der Einzigartigkeit und Unvergleichlichkeit Jesu, dass er der Weg ist und die Wahrheit und das Leben, dann können wir dicht machen, dann ist unsere Hoffnung begraben. Aber mit den ersten Jüngern sagen wir, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und noch kurz das Dritte. Ich bin das Leben. Auch das ist eine ganz relevante Frage, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, Leben zu retten. Es geht um den Schutz des Lebens. Darf man ihn absolut setzen oder nicht? Wolfgang Schäuble hat in einem Interview eine missverstandene These gesagt und die wird diskutiert. Aber es zeigt, was ist das Leben? Es gibt verschiedene Dimensionen des Lebens. Ich will mal nur nennen die biologische Dimension. Also geboren werden, sterben, essen, trinken, schlafen. Fast wie Tiere, die essen auch und trinken und verdauen und so weiter. Das ist eine Ebene des Lebens, die grundlegende. Dann gibt es die geistig-seelische Ebene und Dimension des Lebens. Denken, lernen, sich bilden, eine Ausbildung machen, Kultur schaffen, Freude, Hoffnung, Bangen. Dann gibt es die soziale Dimension des Lebens. Das gehört alles zum Leben dazu. Wir können nicht wie Monaden leben. Wir sind Beziehungswesen und wir sind soziale Wesen. Und es ist wichtig, sich einzusetzen in der Nächstenliebe für andere, gesellschaftlich, politisch. Und dann gibt es noch die vierte Ebene, die Jesus anspricht. Die göttliche geistliche Dimension des Lebens, die nicht vom Tod beendet wird. Wir werden auch über dieses Ich Bin-Wort später noch hören. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Deshalb, wir werden älter und statistisch kommt das Sterben immer näher. Und dann zeigt sich, wie vital, wie tröstend unser Glaube ist, ob er darüber hinausgeht. Und Jesus sagt in Johannes 10 den schönen Satz, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Was für ein Statement. In allen Religionen müssen Menschen was tun, was bringen. Gesetze halten, meditieren und so weiter. Jesus ist gekommen vom Vater und bringt das Leben und er bringt es im Überfluss. Ihr Lieben, ein Fazit, die Zeit ist rum. Mit Corona leben, haben wir zu Beginn gesagt. Eingeschränkt leben. Und doch das Leben in seiner Fülle bekommen durch Jesus. Es ist die weitreichendste, die schönste, die tröstlichste, die hoffnungsvollste und erfüllendste Botschaft, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Ich möchte noch zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich kennen dürfen. In deinen Worten, bezeugt von so vielen, die dir begegnet sind. Danke, dass du der Weg bist zum Vater. Danke, dass du die Wahrheit bist in einem Kontext von Fake News. Danke, dass wir dir vertrauen können. Danke, dass du das Leben bist und gibst, das auch über den Tod, das auch in der Krankheit da ist. Du bist da. Und dafür danken wir dir, dass wir ermutigt von dir den Weg gehen dürfen in dieser Welt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.